Herzlich willkommen an alle, die zu dieser neuen Folge zugeschaltet sind. Wie geht's dir heute, Malu?
Ich spüre heute das Wetter ein bisschen. Aber Gott gibt einem die Kraft, durchzuhalten.
Es durchzuziehen, ja. Ich hatte gestern etwas Halsschmerzen, aber jetzt geht es schon etwas besser. Ich nehme ein paar Heilpflanzen. Aber heute haben wir eine weitere spannende Folge. Wir treffen uns mit jemandem und sie wird uns ihr Zeugnis erzählen. Es ist ein wenig anders als das letzte Mal. Ein anderer Hintergrund und Werdegang. Eine andere Kindheit. Also mir gefallen Zeugnisse immer sehr, oder? Denn man lernt verstehen, wie Gott Menschen auf unterschiedliche Weise führt. Das letzte Mal war Mduduzi bei uns, der einen ganz anderen Hintergrund hatte als unser heutiger Gast. Aber dennoch gibt es immer einen Weg, wie Gott die Menschen zu sich hinführt.
Ja, es zeigt, dass für Gott jeder wichtig ist, unabhängig von ihrer Herkunft oder was sie durchmachen.
Ja, und er weiß immer, was sie brauchen, was erforderlich ist, um sie funktionieren zu lassen, geistlich auf optimalem Niveau.
Ja,
ich denke, wir sollten loslegen.
Lassen wir sie nicht warten. Gehen wir, um sie zu treffen.
Ja, auf geht's.
Hi zusammen. Wieder befinden wir uns hier und das ist Kara. Wie man sehen kann, ist sie noch ziemlich jung. Sie ist dieses Jahr 18 geworden und man ist ja nie zu jung, um Gott in seinem Leben zu haben. Man ist nie zu jung, um für andere ein Vorbild zu sein und um Gott durch alles, was man tut, zu verherrlichen.
Ja, wir wissen nie, wie Gott uns in unterschiedlichen Lebenssituationen gebrauchen wird.
Ja. Wenn wir gerade von Jugend sprechen, erinnert mich das an den Abschnitt in 1. Timotheus 4, Vers 12. Lass uns kurz zu dieser Textstelle gehen.
1. Timotheus 4, Vers 12.
Okay, hier steht, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in Reinheit. Im Youth Instructor steht dazu auch ein schöner Kommentar. Er lautet, in der Lebensgeschichte von Timotheus finden sich kostbare Lehren. Er war noch ein Jugendlicher, als er von Gott zum Lehrer berufen wurde, aber seine Prinzipien waren durch eine richtige Erziehung so fest, dass er für diese wichtige Stellung ausgestattet war. Er trug seine Verantwortung mit Christus ähnlicher Demut. Er war gläubig, beständig und treu. Paul wählte ihn aus, um wie er zu wirken und zu reisen. Damit er dagegen gewappnet war, wegen seiner Jugend gering geschätzt zu werden, schrieb Paulus ihm, »Niemand verachte dich wegen deiner Jugend.« Er konnte das unbesorgt tun, denn Timotheus verließ sich nicht auf sich selbst, sondern suchte ständig nach Führung. Es gibt viele Jugendliche, die sich vom Impuls anstatt einem vernünftigen Urteil leiten lassen. Aber Timotheus fragte bei jedem Schritt, ist das der Weg des Herrn? Er hatte keine besonders brillanten Talente, aber er weihte all seine Fähigkeiten dem Dienst Gottes. Und das machte seine Arbeit wertvoll. Der Herr fand in ihm einen Geist, den er formen und für ein Innewohnen des Heiligen Geistes zubereiten konnte. Gott wird die Jugend heute so gebrauchen, wie er es mit Timotheus tat, wenn sie sich seiner Führung unterstellen. Es ist euer Vorrecht, Gottes Missionare zu sein. Er ruft euch dazu auf, für eure Gefährten zu wirken. Sucht euch die heraus, von denen ihr wisst, dass sie sich in Gefahr befinden, und versucht ihnen in der Liebe Christi zu helfen. Wie sollen sie den Erlöser kennenlernen, wenn sie nicht dessen Tugenden in seinen Nachfolgern sehen?
Das zeigt einem, wie wichtig Erziehung ist. Aber es geht auch darum, wie man damit umgeht, wie man darauf reagiert. Man kann die richtige Erziehung, ja, alles haben und dagegen rebellieren. Oder man kann keine Erziehung haben, aber Gott führt einen, um dieses Geheimnis oder diese Erziehung zu finden. Und dann nimmt man ihn an, wegen dem, was und wie er ist, und man hält an der Wahrheit fest. Timotheus war ein gutes Beispiel für jemanden, der sich nicht auf sich verließ. Er verließ sich auf Gott, dass dieser ihn führen sollte.
Und wenn man das zulässt, gibt es auf dieser Welt nichts, was einen besiegen kann, weil das zu deiner wahren Quelle der Kraft wird.
Ja, dann ist Gott dein Leuchtfeuer.
Aber bevor wir weitermachen, sollten wir noch kurz beten. Himmlischer Vater, danke für diese wunderbare Gelegenheit, die wir jetzt haben, um darüber zu sprechen, wie du in unserem Leben gewirkt hast. Ich bete und bitte darum, dass du uns mit deinem Heiligen Geist führst, sodass wir dich mit unserem vergangenen Leben verherrlichen mögen und dass das anderen vielleicht hilft, näher zu dir zu kommen. Das bete ich allein in Jesu Namen. Amen.
Ja, Kira, du bist sehr jung. Es ist tapfer und erfordert schon Mumm, das zu tun, was du heute machst, nämlich dein Zeugnis zu teilen. Ein Zeugnis ist sehr persönlich. Es zeigt einfach auf, wie leidenschaftlich du anderen helfen möchtest. Dein Zeugnis weiterzugeben bedeutet, anderen zu helfen. Und Gott nutzt Zeugnisse auf eine so besondere Weise. Er nutzt es als ein sehr effektives evangelistisches Werkzeug. Und wenn wir uns die jungen Leute heute ansehen, ist es so schön, so großartig zu sehen, dass es immer noch junge Leute auf dieser Welt gibt, die sich auf Gott verlassen. Und die auch den nötigen Glauben haben, damit er sie hindurchträgt. Denn es gibt so viele Versuchungen und Kämpfe in dieser Welt. Wir leben in einer verwirrten und verwirrenden Zeit. Es herrscht so viel Verwirrung, aber auch Täuschung und Verführung. Ich war da leider nicht so erfolgreich, auf dem rechten Pfad zu bleiben. Als ich jung war und im Alter von 21 Jahren getauft wurde, driftete ich danach für eine lange Zeit in die Welt ab. Bei mir war es der Gruppendruck. Das zeigt einfach, dass es da sehr viele Elemente gibt, deren wir uns bewusst sein müssen. Es wird wirklich interessant, deine Geschichte zu hören, zu sehen, woher du kommst und wie du von Gott geführt wurdest. Und auch die Kämpfe, die du durchgemacht hast und all das. Ich denke, meine erste Frage wäre, bist du schon immer auf dem schmalen und rechten Pfad geblieben? Oder gab es eine Zeit in deinem Leben, zu der du rebelliert hast? Ich nehme an, wir werden noch mehr über dein Leben hören, aber ich möchte das einfach verstehen.
Ja, ich denke, für uns als Menschen ist es tatsächlich unmöglich zu sagen, dass man immer auf dem schmalen und rechten Pfad war. Und der Teufel wirft mit allerlei Sachen nach einem, mit Versuchungen und Prüfungen. Also es war ein Kampf und ist es noch. Ich denke, die Zeit, als mein Glaube richtig geprüft wurde, war, als ich vor ein paar Jahren krank wurde. Es ist schon eine schwierige Zeit, wenn man Prüfungen durchmacht und man hat einfach eine Menge Fragen, auf die man Antworten braucht. Gott gibt einem nicht immer genau zu diesem Zeitpunkt Antworten darauf. Er hat einen Plan und ein Ziel. Er weiß, dass man die Antworten nicht gleich braucht, aber vielleicht später. Ja, er nimmt einen mit auf eine Reise.
Um deinen Glauben zu prüfen. Manchmal bis an die eigenen Grenzen.
Nun, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, als Siebenten-Tags-Adventistin. Meine ganze Familie besteht aus Christen. Ich bin sehr privilegiert, das zu haben. Denn das hat man da draußen in der Welt nicht mehr. Also ich wusste schon immer, was die Wahrheit ist, kannte die Bibel und das alles. Aber obwohl man Zugang zu all diesen Dingen hat, liegt die Entscheidung immer noch bei einem selbst. Also man kann all das Wissen erhalten, aber es ist immer noch die eigene Entscheidung, ob man es wirklich annehmen möchte und ob man wirklich Gott im eigenen Leben haben möchte.
Ich möchte da noch etwas einwerfen. Für mich ist es interessant, ich habe das bemerkt und lange darüber nachgegrübelt. Wir hatten schon einmal ein Interview mit jemand anderem. Also, wenn Menschen aus einem atheistischen oder nicht-christlichen, ungläubigen Umfeld kommen, ist es ein richtiges Wunder, wenn sie die Wahrheit finden und die Wahrheit annehmen. Und wenn sie das tun, was nicht immer passiert, aber wenn sie sich nach einem Sinn in ihrem Leben sehnen, wenn sie sich nach Wahrheit sehnen und sie diese Wahrheit finden, halten sie daran fest. Weil sie nicht wollen, dass sie ihnen entgleitet. Sie wollen die Wahrheit nicht lassen. Ich habe das selbst auch in meinem Leben gesehen. Wenn man Christ ist, wurde man auf eine bestimmte Art erzogen. Dennoch versucht Satan eifrig, er hasst ja Jesus, er hasst Christus, einen von der Wahrheit wegzubringen. Also arbeitet er noch härter daran, einem viele Stolpersteine in den Weg zu legen, wenn man als Christ erzogen wurde, wenn man die Wahrheit und das Wissen hat. Er stellt einem Leute in den Weg, Freunde und Verführungen, was auch immer das beim Einzelnen sein mag. Er lockt einen mit Versuchungen. Ich möchte nur diesen Punkt zeigen. Es ist für jemanden in einem christlichen Heim manchmal sehr schwer, wirklich. Oder drücken wir es so aus, es ist leicht für sie zu rebellieren. Diese ganze Sache, ach, er ist ein Pastorenkind. Wisst ihr, das sind immer die Ungezogenen. Denn so ist es nun mal. Und es ist schwer. Die Bibel sagt, sobald man einmal von der Wahrheit abgefallen ist, ist es umso vieles schwerer, wieder zurückzukommen. Ich meine einfach, dass es nicht immer eitel Sonnenschein ist, in einem christlichen Heim zu sein. Denn Satan weiß, wie er einen angreifen kann. Er kennt deine Schwachstellen.
Da kommt noch etwas anderes dazu. Wenn man in einem christlichen Heim aufwächst, neigen Leute dazu zu sagen, vor allem die jungen Leute, dass man so privilegiert sei, weil man nicht in einem christlichen Heim aufgewachsen ist, weil man ja die Gelegenheit hatte, alles in der Welt auszuprobieren. Also,
das ist wahr.
Aber wenn man dann in die Welt geht, begreift man, dass es gar nicht so großartig ist, wie man zuvor gedacht hatte.
Ja, das ist diese feine Linie, dieser schmale Grat. Es sind nicht viele, die es von dort wieder herausschaffen. Sehr wenige von ihnen schaffen es heraus. Das ist einfach eine traurige Realität.
Also wo fängt deine Reise an?
Meine Reise begann vor ein paar Jahren, als ich 12 war. Es war tatsächlich um die Zeit, als die Ferien aufhörten und die Schule wieder anfing. Es fing bei mir mit einer Grippe an, ganz normalen Grippesymptomen. Ich hatte Kopfschmerzen. Aber die Hauptsache war, dass ich mich so schwach fühlte. Ein paar Wochen vergingen. Ich war nicht in der Schule und wir sagten, okay, jetzt müssen wir doch zum Arzt, denn das hätte schon aufhören müssen.
Waren das Grippesymptome?
Ja, alles normal. Ich glaube, ich hatte Fieber, ich hatte starke Kopfschmerzen und Husten. Es waren wirklich ganz normale Symptome. Ich dachte, okay, noch ein paar Tage und dann bin ich wieder in der Schule. Denn ich war ein richtig aktives, sportliches Mädchen. Mir machte die Schule wirklich Freude, was schon verrückt ist, aber mir gefiel es, Sport und die Freunde. Mir gefiel es überhaupt nicht, die Schule zu verpassen. Einige Zeit verging und wir gingen zu einem weiteren Arzt. Sie machten ein paar Sachen. Ich erinnere mich, dass wir gerade zu Fuß unterwegs waren, als meine Mutter mich fragte, warum ich hinke. Sie sah, dass ich ging, aber meine Beine waren sehr schwach. Ich sagte, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht genug Energie zum Gehen habe. Und 4 Wochen, nachdem die Grippesymptome angefangen hatten, konnte ich überhaupt nicht mehr laufen. Das ging wirklich sehr schnell. Alles passierte sehr schnell.
It was very fast. Everything happened really fast.
Warst du gelähmt?
Ja, ich war gelähmt.
Konntest du nichts fühlen oder hattest du einfach nicht die Kraft aufzustehen?
Es war mehr so, dass ich nicht die Kraft hatte, selbst hochzukommen.
Du konntest immer noch etwas spüren?
Ja.
Okay.
Sie machten Tests mit Nadeln an meinen Beinen. Das Gefühl war komplett da. Aber ich konnte einfach nicht mehr aufstehen.
Also von grippeähnlichen Symptomen bis dahin, dass du nicht mehr gehen konntest und das in 4 Wochen.
Ja. Dann wurde ich ins Krankenhaus eingewiesen. Da machten sie eine Menge Tests. Ich erinnere mich gar nicht mehr an alles. Aber es waren eine Menge Tests. Ich glaube, ich kam 3 Tage, nachdem ich zum ersten Mal gar nicht mehr gehen konnte, ins Krankenhaus. Ich war auf einen Rollstuhl angewiesen. Das war eine lange Reise. Denn, wisst ihr, wir sind keine Ärzte. Ich weiß über medizinische Dinge gar nichts. Man ist wirklich völlig abhängig von den Ärzten, von ihren Empfehlungen. Sie testeten mich auf eine Menge Dinge.
Wie hast du dich während dieser Zeit gefühlt?
Es war eine schwierige Zeit.
Du hattest sicherlich Angst.
Ich hatte Angst. Ich muss zugeben, ich hatte wirklich Angst. Eine Menge Emotionen kommen hoch, weil man sich fast wie gestrandet fühlt. Man weiß ja nicht, was da geschieht. Warum kann ich nicht laufen? Warum verpasse ich das Leben, wenn es doch weitergeht? Alle sind in der Schule. Ich verpasse die Arbeit, den Sport. Und selbst steckt man im Krankenhaus fest und weiß nicht, was einem fehlt. Also, das war eine sehr schwierige Zeit. Meine damalige Ärztin sagte freundlich zu mir, sie möchte mich nicht mehr behandeln, weil sie nicht wisse, was da vor sich geht. Sie sagte tatsächlich, also wenn ich zurückblicke, dann kommen auch all diese Emotionen hoch. Sie sagte auch, dass es eine mentale Sache sei, die ich mir zusammenreimen würde.
Ja.
Denn sie und auch die anderen hatten keine Antworten. Und da ist es eben am leichtesten, darauf zu verfallen, dass man sagt, das Problem musst du sein. Du denkst dir das einfach aus. Sie sagte also freundlich, dass sie nicht mehr meine Ärztin sein wolle. Da wurden wir buchstäblich allein gelassen und waren wieder am Ausgangspunkt. Wir fanden dann einen anderen Arzt. Das Schlimmste in dieser Zeit war die Tatsache, selbst nicht zu wissen, was da vor sich geht. Man kann nicht laufen und niemand glaubt einem und sie sagen, du wirst verrückt.
Denn wenn die Welt der Medizin keine Antwort hat, dann musst du verrückt sein.
Ja.
Fast etwas komisch.
Das Problem liegt also bei dir und nicht bei den gelehrten Leuten.
Ja, an diesem Punkt fangen Selbstzweifel an. Sachen wie, stimmt bei mir etwas nicht? Naja, die Ärzte sagen es, was geht hier vor?
Naja, das gehört jetzt nicht zum Thema, aber da fällt mir Noah ein, dass er eine Arche baut. Hat er auch gedacht, oh, stimmt bei mir etwas nicht, dass ich diese riesige Arche baue und so viel Zeit damit verbringe? Aber der Glaube trug ihn hindurch.
Ja, diese Zeit hat meinen Glauben wirklich geprüft. Denn es ist nicht schön, wenn jeder an dir zweifelt und du wirklich nicht laufen kannst. Ich hatte jeden Tag Physio und einmal kam ein Physiotherapeutin zu mir. Ich saß immer am Bettrand. Sie half mir. Ich hing an ihr und versuchte, mich mit aller Kraft hinzustellen und einfach auf meinen Füßen zu stehen. Wir machten dann ein paar Schritte von hier bis dahin, wo du sitzt. Nur kurze Strecken. Ich konnte nicht einmal das machen. Dann sagte sie, es wäre vielleicht besser, nur Übungen im Bett zu machen, weil meine Muskeln diesen Druck nicht wollten. Wie nennt man das? Druck?
Die Spannung.
Ja, die Anspannung in meinen Beinen.
Warst du zu dieser Zeit immer noch krank? Warst du immer noch krank und hattest diese Grippesymptome?
Ja, ich hatte diese Grippesymptome.
Immer noch, wow.
Ja, ich hatte damals immer noch diese Grippesymptome. Wir fanden einen anderen Arzt und er machte noch weitere Tests mit mir. Er fand dann heraus, dass ich positiv auf Borreliose und noch ein paar andere Dinge getestet wurde. Es war eine ganz komplexe Sache. Also erhielt ich eine Borreliose-Behandlung. Sie machten es nur eine Woche lang. Ich glaube, es hätten 2 Wochen sein sollen. Es brachte also nicht so viel. Ich erholte mich nicht völlig. Es gab keine völlige Genesung.
Ich wollte nur kurz nachfragen, ist das etwas, was von einer Zecke kommt?
Ja.
Okay, das ist Borreliose.
Ja, Borreliose kommt von einem Zeckenbiss. Es hängt davon ab, wo die Bakterien sitzen.
Okay.
Wir fanden das heraus, weil wir mit vielen Leuten Kontakt aufnahmen, die ebenfalls Borreliose hatten. Manche Leute wurden blind, manche gelähmt und blind.
Oh, es kann einen also auf verschiedene Arten treffen.
Ich denke, diese eine Dame bekam davon auch Alzheimer. Es ist tatsächlich eine breit gefächerte Krankheit. In meinem Fall befiel die Borreliose mein Rückenmark. Deshalb konnte ich nicht gehen.
Also war es Borreliose?
Ja, es war Borreliose.
Okay.
Obwohl mein Test positiv ausfiel, hat mein Arzt gesagt, das kann nicht sein, weil man das in Südafrika nicht bekommt. Was eigentlich unmöglich ist, wenn man darüber nachdenkt. Denn es gibt Immigration. Sogar Vögel, die sehr lange Strecke rund um die Welt fliegen. Es ist wirklich leicht für eine Zecke von A nach B transportiert zu werden. Also, wir wussten überhaupt nichts darüber. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie von Borreliose gehört. Deswegen stellt man da auch keine großen Nachforschungen an. Ich bekam einen neuen Arzt und er verabreichte mir dann eine Borreliose-Behandlung. Ich erinnere mich an diesen einen Morgen. Sie mussten mich für die Medikamente und all das aufwecken. Ich konnte nicht einmal auf diese Waage steigen. Sie mussten mich also aufwecken und hochheben, um auszurechnen, wie viel ich wog.
Du warst also mit jemandem auf der Waage und sie mussten das Gewicht abziehen.
Ja, ich war wirklich schwach. Und ich erinnere mich, wie ich jeden Morgen versuchte, auf dem Bettrand zu sitzen. Ich wollte wissen, was meine Beine machen, wenn ich sie auf den Boden stelle. Ich versuchte aufzustehen, denn es ist schwierig zu akzeptieren, okay, das ist jetzt dein Leben. Dein ganzes Leben ändert sich, auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Ich war einfach nicht bereit, das zu akzeptieren.
Entschuldigung, aber bestand die Möglichkeit, dass das bleiben würde? Dass das Ergebnis dieser Krankheit bleiben würde?
Die Möglichkeit bestand. Genau genommen wussten wir es nicht. Aber in meinem Kopf waren schon Gedanken wie, das bleibt jetzt wahrscheinlich, weil es nicht vorangeht. Das war für mich sehr schwer zu akzeptieren. Denn ich war ja nicht in einen Unfall oder so etwas geraten. Ich hatte immer noch Gefühle in meinen Beinen. Ich konnte sie immer noch spüren. Ich konnte mich nur überhaupt nicht bewegen.
Ich kann nur erahnen, was für Fragen dir da durch den Kopf gegangen sind. Du bist so jung und dann passiert dir das alles. Die Ärztin sagt, du spielst das nur.
Ja.
Und du weißt nicht, was als nächstes geschieht.
Kann ich etwas fragen? Vielleicht greife ich davor, aber wie stand es vor diesem Ergebnis um deinen Glauben? War er stark? Und wie beeinflusste das deinen Glauben?
did this affect your faith?
Im Rückblick muss ich sagen, dass ich nicht glaube. Und Leute haben mich das auch gefragt, ob ich diese Episode in meinem Leben ändern möchte oder ob ich es einfach überspringen möchte, wenn ich könnte. Im Rückblick würde ich sagen, dass ich kein bisschen davon ändern würde, denn geistlich rettete mich das. Die ganze Reise davon. Man ist noch so jung. Damals war mein Glaube noch nicht so stark. Ich war erst 12. Ich war dabei, mir über Dinge klar zu werden. Ich war dabei, über all die Dinge in der Bibel etwas zu lernen. Diese Zeit prüfte wirklich meinen Glauben. Und es brachte mich Gott so viel näher, denn ich war täglich von ihm abhängig. Denn damals waren ja nicht nur meine Beine schwach, meine Arme waren schwach. Ich konnte meine Arme nicht viel bewegen. Sogar normale Dinge wie die Zähne zu putzen erschöpften mich dermaßen. Einmal war es so, dass meine Mama, nun, beim Essen nahm ich ein paar Bissen und dann war ich so erschöpft, dass ich nicht weitermachen konnte. Also musste meine Mom mich manchmal füttern. Dann fingen meine Beine auch noch zu schmerzen an. Ständig hatte ich Schmerzen. Auch da war ich täglich von Gott abhängig. Das Einzige, was wirklich half, war Gebet. Ich betete und sprach täglich zu Gott. Von einem Augenblick zum nächsten, denn ich war ja so abhängig von ihm. Ich baute meinen Glauben an ihn wirklich auf. In dieser Zeit lernte ich ihn wirklich kennen.
Nicht nur für dich, auch für deine Eltern und Geschwister.
Ja, auch meine Eltern.
Wie war das in den ersten Stadien für deine Eltern? Was empfanden sie?
Ich erinnere mich noch daran, dass meine Mom sagte, dass es wirklich schwer war. Ich weiß, dass ich nicht viel weinte, aber ich erinnere mich an meine weinende Mom.
Das kann ich mir vorstellen.
Sie sagte, das Schlimmste daran war, dass es ihr Kind betraf und sie nichts tun konnte. Ich weiß, dass mein Dad sagte, er wünschte, er könnte diesen Platz einnehmen, meinen Schmerz ertragen und das durchmachen, was da passierte. Man geht zu zwei Ärzten und sie können einem nicht einmal helfen. Und als Eltern wünscht man sich doch, dass es dem eigenen Kind besser geht und nichts hilft. Es wird einfach immer schlimmer und noch schlimmer. Meine Mom sagte, es wäre auch für sie eine wirklich schwierige Zeit gewesen.
Ja, was geschah dann als nächstes? Du warst im Krankenhaus und konntest nicht einmal richtig essen. Du warst erschöpft.
Das ist eine super Frage. Aber kann ich vielleicht noch etwas anfügen, bevor wir dazu kommen? Ich wollte nur sagen, Gott prüft unseren Glauben und er lässt es zu, dass Dinge passieren. Wie du sagtest, im Nachhinein hättest du es nicht anders haben wollen, weil es dich gestärkt hat. Das zu wissen ist für jeden wichtig. Wir neigen dazu, unseren Glauben zu verlieren, wenn in unserem Leben etwas Schlimmes passiert. Und das sollte nicht sein. Wir sollten Glauben haben, dass Gott gewisse Dinge zulässt, wie bei Hiob, was in seinem Leben geschah. Ich stelle mir Hiob vor, dem all diese Dinge zustoßen. Für mich ist das unbegreiflich. Und er, ja, wie du sagtest, dein Glaube wurde dadurch gestärkt. Das ist erstaunlich.
Das ist es. Ich erinnere mich, dass das Einzige, was mich durch diese Zeit hindurchbrachte, ich wusste nicht, dass ich die Behandlung für Borreliose erhielt, aber sie gab mir diese Behandlung. Im Anfangsstadium kann man verhindern, dass es schlimmer wird. Das sollte die Behandlung etwas bringen, aber dafür muss man die Behandlung komplett durchziehen, was sie in meinem Fall nicht machten. Ich weiß nicht einmal, warum, aber an einem Morgen kam meine Oma vorbei und besuchte mich. Meine Mom war mit meinem Dad am Telefon und ich sagte ihr, ich möchte schauen, ob ich gehen kann. Ich setzte mich auf und saß an der Bettkante. Und als ich meine Füße auf den Boden setzte, konnte ich fühlen, dass Kraft in ihnen war. Also ich hielt mich an meiner Oma fest und ich konnte auf meinen Beinen stehen. Ich versuchte, einen Schritt zu gehen und konnte wieder kurze Entfernungen gehen. Das war das größte Wunder überhaupt.
Das war unglaublich, oder?
Ich war völlig überwältigt, als ich das merkte. Denn am Morgen konnte ich noch nichts selbst machen. Und am gleichen Nachmittag konnte ich gehen. Dann wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und sie schickten mich in die Reha, weil meine Muskeln einfach gekräftigt werden mussten, damit ich wieder Kraft bekomme.
Aber wann fand diese Veränderung statt? Wann passierte das? Wann konntest du wieder gehen? Bekamst du eine Behandlung dafür?
Ich erhielt schon Behandlungen dafür. Ich erhielt diese Behandlungen. Und das war der Grund dafür, dass ich wieder gehen konnte. Es war eine absolute Gebetserhörung. Denn ich weiß noch, wie ich am Morgen betete. Ein besonderes Gebet. Ich bat Gott, wenn es sein Wille ist, mir nur eine weitere Chance zu geben, die Möglichkeit, einfach wieder gehen zu können. Und das war die Antwort auf mein Gebet. Also ging ich für ein paar Wochen auf Reha. Ich glaube, ich war 3 Wochen auf Reha. Dann hatte ich wieder einen Rückfall. Es war schlimmer als zuvor. Der Schmerz wurde schlimmer und ich hatte ständig Schmerzen in meinen Beinen. Damals nahm ich Schmerzmittel. Ich denke, es war Stufe 6, was in diesem jungen Alter eine wirklich hohe Stufe ist. Und nicht einmal das half. Überhaupt nicht. Das Einzige, was wirklich half, war, wie ich schon sagte, das Gebet. Und noch etwas, nämlich Wärme. Ich hatte ständig Heizmatten unter meinen Beinen. Und kleine Dinge waren für mich schwierig und erschöpften mich.
Also nachdem du gebetet hattest, wurde es mit dir besser. Und jetzt hattest du einen weiteren...
Ja, einen weiteren Rückfall. Im Rückblick lässt es mich daran denken, wie persönlich Gott doch ist. Er spricht uns auf eine so persönliche Weise an, von der nur er weiß, dass wir sie verstehen werden. Als ich meinen Rückschlag hatte, trug mich nur eine Sache dahin durch. Wenn Gott es einmal wenden konnte, dann kann er es noch einmal tun. Er hat immer noch die Kontrolle. Das rief ich mir wieder ins Gedächtnis, als ich diesen schlimmen Rückfall hatte. Ich wurde so an die Tatsache erinnert, dass er mein Gebet erhört hatte. Ich sollte mich einfach weiter an ihn klammern und wissen, dass er der Einzige ist. Er hat die Kontrolle und er verfolgt damit eine Absicht. Es war fast so, als ob er sagen würde, halt durch, es gibt einen besseren Plan für all das.
Er gab dir einen kleinen Vorgeschmack. Du wurdest gesund und hattest einen Rückschlag. Aber meine Frage wäre jetzt, ob du während dieser Zeit je frustriert warst wegen Gott. Das ist auch eine Frage, die wir stellen müssen. Gab es je eine Zeit, in der du das Gefühl hattest, ich kann das nicht mehr tun? Behandelst du mich so? Muss ich für immer in diesem Zustand sein? Kam dir das jemals?
Weil es so leicht ist, diesen Weg einzuschlagen und zu sagen, Gott trägt an all dem die Schuld.
Oh ja, sehr leicht.
Ich muss schon sagen, dass es das Leichteste ist, Gott die Schuld zu geben. Denn warum sollte er das zulassen? Also ich stellte Gott nie in Frage, warum er es zugelassen hatte, dass mir das passierte. Aber Fragen hatte ich schon eine Menge. Etwa, warum passiert mir das?
Welchen Grund gibt es dafür? Zu welchem Zweck?
Ich möchte Dinge verstehen und wir wussten ja nicht einmal, was da vor sich ging. Ich hatte schon viele Fragen. Warum das? Und warum jetzt? Warum in diesem Alter?
Es ist eigentlich nicht fair, denke ich zumindest.
Ja, also diese ganze Zeit brachte mich Gott so viel näher. Ich studierte das Buch Hiob. Denn wenn man sich all die Sachen ansieht, die er durchmachte, das waren schwere Kämpfe und Prüfungen. Und wenn man sich das ansieht, ist Gott nicht der Grund dafür, dass diese Dinge passierten. Satan ist unterwegs, um uns zu vernichten. Er möchte uns gebrochen, in Schmerzen und vernichtet sehen. Und Gott nimmt das einfach, dreht es um und bringt aus dieser Situation etwas Gutes heraus. Ich glaube, ich las gerade Hiob, Kapitel 1. Ich denke, es war Vers 25, in dem Satan Hiob versucht und all diese Dinge passieren. Und Satan sagte, mit all diesen Sachen wird Hiob deinem Namen absagen. Er wird dich verlassen.
Ja.
Wenn man sich dann ansieht, wie Jesus über Hiob sprach, schau dir meinen Knecht Hiob an.
Just look at my servant Job. He's such a
Er war treu bis zum Ende.
So wie er über ihn sprach, da kam so viel Liebe durch. Und er war so stolz auf ihn und er sah, was aus ihm wurde. Das erinnerte mich wieder daran, dass Gott uns nicht leiden sehen will. Als ich das damals las, änderte das meinen Blickwinkel völlig, wie ich diese Zeit damals sah. Gott verurteilt einen nicht zu Prüfungen. Er vertraut einem Prüfungen an. Als ich das sah, änderte sich mein Denken völlig, denn Gott vertraut dir dabei. Satan setzt dir zwar zu, aber Gott wusste schon, wie du bist und dass du es durchstehen kannst. Er gibt dir nicht mehr, als du
tragen?
Ja, tragen kannst.
To bear.
Ich sah diese Zeit jetzt so an, als ob Gott diese große Verantwortung in meine Hände legt und ich die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden. Ob ich jetzt alle Schuld auf Gott schiebe oder ob ich das dazu nutze, um Gott zu verherrlichen und ihn zu ehren. Auch heute noch, wenn du kleine Sachen durchmachst, es gibt immer Prüfungen und irgendetwas, dann werde ich immer noch daran erinnert, dass es kein Fluch ist, sondern dass es vielmehr eine Verantwortung ist. Gott legt einem das in die Hand, denn er weiß, dass man durch den Schmerz, durch die
die Kämpfe.
Ja, durch die Kämpfe und all das immer noch an ihm festhält. Er gebrauchte einen, um zu beweisen, dass Satan Unrecht hat, so wie er Hiob gebrauchte.
Und wenn wir Gottes Charakter kennen, wissen wir, dass er gebilligt hat, egal, was uns auf unserem Lebensweg begegnet. Und wie du sagtest, er wird uns nicht über unsere Grenzen prüfen. Manchmal empfinden wir es vielleicht so, dass wir über unsere Grenzen hinausgeschoben wurden. Ich habe Freunde und ich freue mich, dass ich auch diese Möglichkeit habe. Sie haben Geschwister verloren und sie haben eine Tochter verloren. Und an diesem Punkt kann man sich entweder dazu entscheiden, also ich weiß nicht mal, wie ich mit ihnen reden soll. Ich habe keine Geschwister, noch sonst jemanden in der Familie, der mir so nahe steht, verloren. Ich habe nur Hunde verloren und das war schon sehr schlimm für mich. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, jemanden zu verlieren, der einem so nahe steht. Aber genau da hält man sich an Gott fest. Darüber sprechen wir ja. Und man weiß, dass es dafür einen Grund gibt. Jetzt wird man ihn noch nicht sehen. Es könnte 3 Jahre dauern, um es zu verstehen. Aber wenn man an diesem Punkt den Glauben fahren lässt, ist das sehr gefährlich. Und vielleicht gibt man möglicherweise Gott die Schuld, was sehr, sehr schade ist. Aber wie ich schon sagte, das ist schwer. Solche Situationen sind wirklich schwierig.
Ja, ich habe meinen Vater durch Krebs verloren. Und wenn man nicht den Glauben an Gott hätte, gäbe es in dieser Welt keine Hoffnung mehr. Das ist das Einzige, woran man Halt findet, wenn man einen geliebten Menschen verliert.
Ja, rede zumindest mit Gott. Viele Leute kommen dann in diesen Zustand der Depression, sodass Gott aus ihrem Leben entfernt wird. Das ist dann das traurige Endergebnis.
Ja, es ist so, wie du sagtest. Anstatt sich einfach von Gott abzuwenden, sollte man herausfinden, nachforschen, warum Gott das zuließ. Also sprich mit ihm. Versuche, Antworten zu bekommen, anstatt ihn nur wegzuschieben.
So ist es.
Und nimm an, was er möchte.
Stell die Fragen. Du kannst sagen, Gott, warum? Man kann sich unter einen Baum setzen und weinen. Man kann schreien, warum? Was ist geschehen? Gib mir die Antworten darauf. Ringe mit ihm.
Also, wir mussten abwarten. Und wir wussten nicht, dass ich Borreliose hatte. Sie hatten mir zwar die Behandlung gegeben, aber wir wussten noch nicht, dass sie gegen Borreliose war. Ich hatte also diesen Rückschlag und es war fast, als ginge alles von vorne los. Ich war aus dem Krankenhaus entlassen, also gab es keinen Arzt mehr. Dann entschlossen wir uns, zu unserem alten Hausarzt zurückzugehen. Er ist ein Professor und er schaute sich alles an. Er kam wieder und sagte, wisst ihr was? Du bist positiv auf Borreliose getestet worden. Und wir sagten, aber sie meinten, in Südafrika bekommt man das nicht. Er erklärte, so lehren sie es den Studenten an der Universität, dass man es in Südafrika nicht bekommen würde, weil es so eine komplexe Sache ist. Zumindest wussten wir nun etwas. Es war eine Antwort auf unsere Gebete. Zumindest wussten wir, was da vor sich ging. Wir hatten jetzt eine Diagnose und von da an konnten wir die Dinge weiterführen. Wir forschten selbst nach und fanden mehr über Borreliose heraus. Wir kontaktierten ein paar Leute, die ebenfalls in Südafrika lebten und sagten, dass sie Borreliose hätten. Als wir diese Leute kontaktierten, sagten sie, dass sie zum Arzt gegangen und von Arzt zu Arzt gezogen werden und alles Mögliche probiert hätten.
Wie lange hattest du das schon?
Das waren 10 Monate.
Okay, schon fast ein Jahr.
Ja, da war es schon fast ein Jahr, dass ich gelähmt war und überhaupt nicht gehen konnte. Wir hatten so viele Tests gemacht und dann fanden wir heraus, dass es Borreliose war. Dann kontaktierte ein Freund meines Vaters ihn und sagte ihm, dass einer ihrer Freunde auch Borreliose hätte. Diese Dame hatte schon seit 30 Jahren damit zu kämpfen. Sie hatte auch Borreliose. Sie war schon verheiratet und hatte 3 Kinder, glaube ich. So traten wir mit ihr in Kontakt und fingen an, uns auszutauschen. Sie sagte, bei ihr wären es genau die gleichen Symptome gewesen. Es hatte bei ihr auch mit Grippesymptomen angefangen. Dann war sie gelähmt und sie erzählte von einer Behandlung in Deutschland. Dann entschieden wir uns, ebenfalls in Deutschland anzufragen. Wir zogen Erkundigungen über die Klinik ein. Eigentlich war es eine Klinik für Krebspatienten. Doch dann fanden sie heraus, dass es bei Borreliose-Patienten noch wirksamer war. Ihre Behandlung dort sieht folgendermaßen aus. Zuerst entgiften sie einen dort für 2 Wochen. Ja, ich denke, es sind 2 Wochen. Also die erste Woche macht man eine Entgiftung, um sich für die Hyperthermie vorzubereiten. Bei der Hyperthermie bekommt man eine Betäubung und dann erhöhen sie die Körpertemperatur auf 41 Grad. An diesem Punkt beginnen die Toxine oder Bakterien aus dem Körper herauszuwollen. An das Was danach kommt, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Sie geben dann ein Medikament oder was auch immer über eine Infusion, was die Bakterien damit tötet.
Unter diesen Umständen.
Ja.
Die Körpertemperatur wird also bei 41 Grad gehalten, sehe ich das richtig? Wenn man so hohes Fieber hat, über 40, ist es sehr gefährlich. Man ist ja dann nicht in einem Vakuum.
In kontrollierter Umgebung.
Danke, ja, es wird überwacht.
Wir stellten also diese Nachforschungen an und sagten, das klingt wirklich gut. Und die Dame, mit der wir sprachen, sagte, dass sie auch dorthin gefahren sei, um diese Behandlung zu erhalten. Es war ein großer Erfolg. Sie kann wieder laufen. Sie kann normal weiterleben. Wir kontaktierten die Klinik und fanden heraus, dass die Behandlung 40.000 Euro kosten würde.
Für 2 Wochen?
For 2 weeks.
Ja. Also, das ist ein Haufen Geld. Und so viel Geld hatten wir nicht. Wir kontaktierten sie und begannen über Fundraising nachzudenken. Es war einfach eine Idee, woher wir das Geld bekommen könnten. Wenn man darüber nachdenkt, braucht eine Spendenaktion ziemlich viel Zeit. Man bekommt das Geld einfach nicht so schnell. In meiner Heimatstadt ist mein Vater ziemlich aktiv im Gemeinschaftsleben eingebunden. Es ist eine sehr enge Gemeinschaft. Er ist Teil von Farmwatch und eines Abends hatten sie ein Treffen. Einer der Männer sprach meinen Vater an: Wie geht es deiner Tochter? Ist sie wieder in der Schule? Nein, sie ist nicht wieder in der Schule. Genau genommen wird es sogar noch schlimmer. Die Krankheit bereitet uns große Sorge. Er hatte das nicht gewusst. Er dachte, alles wäre wieder in Ordnung. Dann erzählte mein Vater ihm von Deutschland und der Behandlung. Dann sagte er, weißt du was? Geh du heim. Wir schauen, dass wir es von hier aus machen. Dann begannen sie mit Spenden sammeln. Und die ganze Community. Es war einfach unglaublich, wie jeder einfach mitmachte und half. Was wirklich eine große Erleichterung war, weil es sowieso schon so belastend war. Man musste sich um so viel sorgen und dann noch die Frage, woher man das Geld bekommen sollte. Die ganze Community begann damit, Spenden zu sammeln. Wir waren darauf vorbereitet, dass es vielleicht ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr dauern würde, um das Geld zu bekommen. Sie fingen mit der Spendenaktion an und es war einfach unglaublich. Der Mann, der für die Finanzen zuständig war, rief meinen Vater eines Tages an. Er weinte und sagte, er könne es nicht glauben, wie das Geld einfach so hereinströmt. Und wir kannten die Leute nicht einmal. Ich kannte die Hälfte der Leute nicht einmal, die das Geld zur Verfügung stellten. Meine Mom und mein Dad kannten sie vielleicht, aber mich kannten sie ja überhaupt nicht. Wir wandten uns also nach Deutschland und sie kontaktierten uns. Wir füllten all die Formulare aus, machten die Bluttests und alles, was notwendig war. Sie kontaktierten uns wieder und sagten, es tue ihnen wirklich leid, aber sie nehmen keine Patienten unter 16 Jahren. Und ich war damals 13.
Wieder eine Hürde.
Ja, alles war so.
Gefühlt ist die ganze Hoffnung zerschlagen.
Ja, sie sagten, sie nehmen keine Patienten, die jünger als 16 Jahre sind. Da verfällt man in Hoffnungslosigkeit. Wohin kann man sich noch wenden? Man war gerade an diesem Punkt. Okay, es gibt doch noch Hoffnung und Hilfe. Es wird doch noch.
Ihr hattet das Geld.
Ja.
Das Geld war zusammen.
Ja, die Spendenaktion lief noch. Und dann wieder diese Hoffnungslosigkeit. Wohin können wir noch gehen? Wir mussten die 40.000 Euro zusammenbekommen. Das war so viel Geld. Wir hatten diese Summe innerhalb von 2 Wochen. Was unmöglich ist, wenn man das in Menschenhände legt.
Impossible if you place that into human hands. Like, we cannot.
Wir können das nicht machen. Ich erinnere mich noch an diese eine Dame, die überhaupt keine Christin war. Sie glaubt an nichts. Jemand fragte sie, wie habt ihr überhaupt all das Geld zusammenbekommen? Und sie sagte, das war definitiv eine Hand von oben. Wir hätten das überhaupt nicht geschafft.
Das ist erstaunlich.
Es war so unglaublich, das zu sehen. Jemand anderer, der nicht einmal an Gott glaubt, erkennt an, dass wir das nicht machen konnten.
War das nur von der kleinen Stadt, in der du lebst? Oder war das auch aus der Umgegend, landesweit?
Es kam auch von den Leuten in der Stadt selbst. Aber das waren Leute von überall her. Es war einfach unglaublich, Gottes Timing zu sehen. Er ist immer rechtzeitig da. Nun, mit rechtzeitig meine ich nicht eine Minute vorher oder eine Minute nachher, sondern genau pünktlich. Bei dieser ganzen Reise zu sehen, wie Gott genau zur richtigen Zeit da ist.
Ja, er prüft deinen Glauben. Es gab eine Zeit, deinen Glauben zu prüfen. Und als es dringend war, was macht er da? Bumm, er gab dir das Geld, er gab dir die Mittel.
Der Tag, an dem wir das Geld bekamen, aber Deutschland...
Ja, da war immer noch das Problem, dass du 16 Jahre alt sein musstest.
16 zu sein, das geht nicht in 3 Tagen.
Schauen wir, wie der Herr das regelt.
Ja, wieder war es fast an dem Punkt, wie soll das gehen? Wie lösen wir dieses Problem? Ein paar Wochen vergingen und ich ging wieder zu einer Behandlung. Ich war häufig in Middleburg zur Behandlung. Dann sagte meine Mom, dass sie Post aus Deutschland erhalten habe. Darin stand, dass sie sich meine Befunde angesehen hätten und die Borreliose chronisch geworden wäre. Sie sagten, ich solle in 2 Wochen kommen. 2 Wochen, weil sie das Risiko eingingen, mich mit 13 Jahren aufzunehmen. Denn wenn sie mich jetzt nicht aufnehmen würden, würde ich es vielleicht nicht schaffen. Es war so unglaublich. Gott hatte sich wieder darum gekümmert. Wir hatten das Geld und Deutschland nahm uns an. Jetzt war es ziemlich hektisch, um ein Visum zu bekommen. Der ganze Papierkram, den man zu erledigen hatte.
In welcher Zeit?
In 2 Wochen.
Wow, das ist unmöglich.
Das ist unmöglich. Das, was noch so etwas... In Südafrika bekommt man ein Visum nicht so schnell. Ohne Beziehungen bekommt man gar nichts schnell. Wir füllten also die Anträge für die Visa aus. Es war ein Notfallvisum, damit wir es schnell bekommen konnten. Und das war auch eine hochkomplizierte Sache. Denn man brauchte einen Beweis, warum das ein Notfall ist. Man muss dazu ein ganzes Formular ausfüllen, den Grund und alles angeben. Schließlich bekamen wir es für mich, meine Mom und Oma. Wir drei, wir brauchten alle drei ein Notfallvisum und es war so unglaublich, das zu sehen. Alles war wie ein Puzzle, dessen Teile genau zur rechten Zeit zusammenkamen. Dann buchten wir einen Flug. Wir mussten ja noch einen Flug buchen. Wir flogen am Mittwochabend ab und an jenem Nachmittag, ich glaube es war 14 oder 15 Uhr, da bekamen wir die Visa. Das war wirklich eine Punktlandung. Wir bekamen also unsere Visa und dann ging es nach Deutschland. Wir fingen mit der Behandlung an. Sie machten die Entgiftung. Die Entgiftung war der Teil, der okay war. Damit hatte ich kein Problem. Dann sollte die Hyperthermie beginnen. Ich weiß nicht warum, aber ich war sehr lichtempfindlich. Meine Augen... Der Arzt sagte, dass auch meine Augen schwächer würden. Er wisse nicht warum, aber das würde mit der Zeit schon besser werden. Ich hatte also die Entgiftung gemacht und als es mit der Hyperthermie anfing, sie fing an und ich war kurze Zeit oder vielleicht auch ein paar Stunden in der Hyperthermie, als ich eine allergische Reaktion auf das Licht hatte. Meine ganze Brust wurde rot. Es war einfach eine allergische Reaktion. Dann hörten sie damit auf. Wieder einmal.
Ein Rückschlag.
Wir waren schon so weit gekommen. Und jetzt kann man nicht behandeln, weil mein Körper es nicht zulässt.
Er nahm es nicht an, ja.
Hattest du damals nicht das Gefühl, wie viele Hindernisse werden uns noch in den Weg gelegt?
Es war, als ob die Tür geöffnet wurde und sich dann wieder schloss. Sie ging auf und schloss sich wieder. Ich war ja in Narkose, also wusste ich nichts davon. Meine Mom sagte, sie betete einfach, Gott, wenn du uns schon so weit gebracht hast, dann bringst du uns auch hier durch. Du hast uns den ganzen Weg bis hierher geführt und ich weiß, dass du uns hier nicht verlässt. Sie sagten, dass sie es erneut versuchten. Und diesmal ließen sie es langsamer angehen. Sie fingen erneut an, meine Temperatur zu erhöhen. Und es war erfolgreich.
Oh, wow.
Und es war wieder eine Antwort auf unsere Gebete. Ich hatte die Narkose und dann musste es erneut gemacht werden. Nochmals eine Woche Entgiftung und dann erneut eine Narkose. Das war eine ziemlich schwierige Zeit. Sie bemühten sich, aber ich hatte schlechte Adern. Auch heute noch ist es schwierig, wenn mir Blut abgenommen werden muss.
Also sie können deine Venen nicht finden?
Ja, da ist nichts. Also mussten sie einen Schlauch anlegen, der direkt ans Herz ging. Das ist so schmerzhaft. Sie sagten, dass sie es deshalb unter Narkose machen würden.
Ja.
Ich war darauf vorbereitet, dass ich schlafen und davon nichts mitbekommen würde. Doch dann mussten sie es machen, während ich wach war. Und das war so schmerzhaft.
Man fühlt es bis ganz runter.
Ja, ich erinnere mich noch, welchen Druck der Mann da anwandte. Also mit welcher Kraft die Nadel da hineingeschoben wurde. Das war so schmerzhaft. Das war das Schlimmste. Ich durchlief das also. Ich erinnere mich noch an die anderen Patienten dort. Ich glaube, ich war die Erste, die so einen Schlauch bekommen hatte. Die Patienten sagen, es gab ihnen so viel Mut, mich, eine 13-Jährige, zu sehen. Wenn die das kann, dann können wir das auch. Es war so erstaunlich zu sehen, wie Gott einen sogar in jungem Alter gebraucht, damit andere Leute das auch durchstehen. Wir machten die Behandlung, diese Überhitzung. Es ging mir langsam besser. Aber es war nicht das, was sie erwartet hatten. So blieb ich noch 2 Wochen für eine weitere Entgiftung. Sie machten alles Mögliche. Dann konnte ich wieder gehen. Das war unfassbar. Ich weiß noch, dass ich so begeistert war, dass ich wieder im Schneidersitz sitzen konnte. Denn ich konnte nicht laufen und es war schmerzhaft, die Beine in eine andere Position zu bewegen. Ich konnte diese kleinen Dinge tun, die man für so selbstverständlich hält. Die kleinen Dinge, wie sich die Zähne zu putzen.
Ja, wir sind in einem so hoffnungslosen Zustand, oder? Kleine Dinge. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Aber wir waren in der Geschichte dabei, dass eine Tür zu ist und sich dann wieder auftut. Und das andauernd. Denn wir erkennen die unsichtbare Schlacht nicht, die da vor sich geht. Wir wissen es nicht. Bei Hiob, nun, ich denke, ich kann es so sagen. Satan bat um Erlaubnis, jemandem zu schaden. Und Gott nutzt das, um den Glauben des Menschen zu prüfen. In diesem Fall passierte das Gleiche wieder. Es könnte Satan gewesen sein, der sagte, ja, machen wir doch das und schauen, ob wir ihren Glauben brechen können. Gott lässt es zu. Schauen wir, ob wir das machen können. Am Ende des Tages fragt Gott Satan, bist du glücklich? Kann ich jetzt meine Tochter gesund machen?
Den Fehler, den du begangen hast, als ich anfing zu gehen, das sollte uns daran erinnern, dass wir so viel für selbstverständlich nehmen. Es ist so ein Segen, gesund zu sein, jeden Tag aufzuwachen und man kann die alltäglichen Dinge tun. Das ist so ein Segen. Ich konnte wieder laufen, war aber immer noch auf den Rollstuhl angewiesen. Ich konnte schon kurze Entfernungen gehen, etwa von meinem Bett ins Bad, wirklich kurze Entfernungen. Aber ich konnte gehen. Mein Energiepegel, das war das Erstaunliche. Also meine Kraft war noch nicht völlig wiederhergestellt.
Naja, es war ein ganzes Jahr, dass du deine Muskeln nicht benutzt hattest. Das braucht natürlich Zeit.
Ja, alles brauchte Zeit, um meine Kraft wiederzubekommen. Wir kamen also zurück und ich konnte alles machen. Die normalen Sachen. Aber wenn ich eine Erkältung oder so etwas hatte, war das wie ein kleiner Rückschlag. Nicht wie am Anfang, aber es wurde schleichend schlechter. Nicht so wie am Anfang. Dann erzählten uns Freunde von Behandlungen in White River. Das sind zumeist Infusionen zur Entgiftung mit Vitaminen und anderem. Es ist ziemlich komplex. Ich weiß nicht, wie ich alles erklären soll. Wir fingen also dort mit wöchentlichen Behandlungen an. Der Mann, der Arzt dort, sagte uns, sie hätten auch jemanden im Rollstuhl gehabt, der eine Woche lang behandelt wurde und er wurde den Rollstuhl komplett los. Er war nicht mehr darauf angewiesen. Ich dachte mir, okay, also alle sagen das, aber schauen wir mal. Ich habe nichts zu verlieren, also fingen wir mit dieser Behandlung an. Ich glaube, wir gingen 3 Monate, einmal in der Woche zu einer Behandlung dorthin. Und nach 3 Monaten brauchte ich meinen Rollstuhl gar nicht mehr. Ich konnte alles ohne ihn machen.
Alles wieder normal? Ganz normal?
Ja, ganz normal.
So wie wir heute hier sitzen?
Völlig normal.
Wow.
Ich erinnere mich noch an den größten Schritt, den ich machte. Ich ging zu einem Leitercamp. Wir gingen bergwandern. Es waren 50 Kilometer, denke ich.
1,5 oder 5,0?
Nein, 15. Keine 50.
Okay, aber trotzdem ist 15 schon eine ganz schöne Wanderung.
Ja, stimmt.
Ja, das ist ziemlich viel. Wenn man bedenkt, an welchem Punkt ich mich befunden hatte. Ich weiß noch, wie der Physio kam und sagte, ich müsse jeden Tag aufschreiben, welche Übungen ich gemacht hatte und wie oft. Es waren Dinge, für die ich dankbar war. Ich schrieb dann immer, ich konnte 70 Schritte machen. Ich konnte 500 machen. Ich denke, die zählte ich dann nicht mehr. Aber ich achtete jeden Tag darauf und es wurde immer besser. Aber von diesem Ausgangspunkt zu einer Wanderung, das überwältigte mich. Einfach zu sehen, wie groß der Gott, dem wir dienen, wirklich ist, wie er eingreift. Also er hört uns zu, er hört unser Gebet und er hat eine Absicht. Er hat bei allem einen Plan. Wir müssen einfach, es erinnerte mich daran, dass wir einfach an ihm festhalten müssen und einfach sehen, wohin das führt. Er hat einen Plan für uns.
Einfach abwarten und geduldig sein.
Ruhig sein und ihm zu vertrauen.
Und während all dem, als du die Krankheit bekamst und bis zu dem Punkt, an dem du jetzt bist, gab es da eine Veränderung im Lebensstil?
Ja, da gab es eine Veränderung im Lebensstil. Ich begann mit den Prinzipien von New Start.
I started with the New Start principles.
Fast gleichzeitig, als ich zu den Behandlungen nach White River ging. Ich ernährte mich schon pflanzenbasiert, bevor ich krank wurde. Aber die Dinge wurden schwierig und ich bin ein wenig vom Weg abgekommen. Als ich mit dieser Behandlung anfing, war ich vollkommen vegan und machte alle New Start-Prinzipien. Das veränderte meinen Energielevel völlig. Denn damit hatte ich am meisten zu kämpfen. Da war immer noch diese Schwäche. Aber allein schon die Ernährung zu verändern, veränderte auch.
Die Genesungszeit, sie wird einfach verkürzt.
Almost like the healing period.
Yeah.
Es ist unglaublich, dass jemand, der so jung ist wie du, seine Ernährung ändern kann und die Prinzipien von New Start umsetzt, während Leute, die schon viel älter sind, damit zu kämpfen haben, das umzusetzen oder es nicht tun wollen. Also wir können von Menschen lernen, die noch jünger sind. Aber nur ganz kurz, was sind die New Start-Prinzipien?
New Start ist eine Abkürzung und steht für Ernährung, Bewegung, Wasser, Sonnenlicht, Mäßigkeit, frische Luft, Ruhe, Vertrauen.
Gott vertrauen.
Ja, Gott vertrauen. Das sind die New Start-Prinzipien.
Ein paar einfache Dinge, die das ganze Leben verändern können.
Und es gibt einen Grund, warum Gott in der Bibel sagt, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Es wird viel effektiver sein, wenn wir einen gesunden Lebensstil ausleben.
Und es ist erstaunlich, wenn man unsere New Start-Prinzipien umsetzt mit der pflanzenbasierten Ernährung. Man fühlt sich einfach besser, man hat mehr Energie. Der Körper ist einfach glücklicher, weil er alles bekommt, was er braucht, um zu funktionieren. Es ist unglaublich. Es hält einen auch mit Gott verbunden. Der Verstand ist klar. Also es bringt dich Gott näher.
Ja, das wurde gleich eingeführt. Das war die ursprüngliche Ernährung. Genau das, worüber du gesprochen hast, pflanzenbasiert. Er möchte, dass wir gesund sind. Nun, viele Menschen rebellieren gegen die Gesundheit, aber er möchte, dass wir diesen Kanal zu ihm reinhalten, damit wir diese Verbindung zu ihm haben können.
Und pflanzenbasiert bedeutet nicht immer, dass man nicht krank wird, aber die Genesung ist schneller. Man hat immer noch diesen klaren Verstand. Man erinnert sich besser.
Ja, man wird schon fast empfindlich auf schlechte Stimulantien. Und man merkt schon, oh, da werde ich kränker. In der Vergangenheit konnte ich viel essen. Also hier wollen wir das nicht zu einer Gesundheitsbotschaft machen. Aber als ich früher fast alles aß, wurde ich vielleicht einmal im Jahr krank. Und wenn ich dann krank wurde, dann war das heftig und schrecklich. Und jetzt reagiere ich schon auf Dinge, die ich nicht essen sollte, weil der Körper gereinigter ist. Der Körper reagiert auf schlechte Stimuli. Und zwar, weil der Körper, der gesunde Körper, Schlechtes schneller loswerden möchte. Aber das ist einfach unglaublich, was mit dir passiert ist. Und wie du jetzt bei uns da sitzt, joggst du immer noch? Oder was machst du? Treibst du Sport?
Ich mache keine Sport mehr, aber ich mache täglich Übungen und habe Bewegung. Ich jogge.
Wir sollten mit dir joggen.
Machen wir einen Joggingclub auf.
Ja, ja. Aber sogar jetzt passiert es mir manchmal, dass ich diese Reise vergesse, die ich erlebte. Aber ich erinnere mich daran, wie es sich anfühlte, auf Menschen angewiesen zu sein, bei buchstäblich allem. Und wie privilegiert wir doch sind, jeden Tag aufzuwachen und Gott jeden Tag für uns sorgt. Wir sind gesund. Wir können laufen. Wir können all diese normalen Dinge tun, die man für so selbstverständlich hält. Ich meine, es ist so ein Privileg, das wir haben. Und es in Fülle zu haben und zu nutzen.
Ich nehme an, diese ganze Prüfung brachte deine Familie noch enger zusammen und es stärkte euren Glauben?
Unbedingt. Also, das Erstaunlichste, was ich aus dieser ganzen Geschichte, dieser Reise für mich mitnahm, war, dieses Umdenken zu bekommen. Also man hat ja immer noch Prüfungen. Aber ich werde immer daran erinnert, dass Gott das einem in die Hand legt. Diese große Verantwortung. Denn er hat einem diese große Verantwortung übertragen, um zu beweisen, dass Satan Unrecht hat, dass man seinen Namen nicht verleugnet, dass man weiterhin glaubt und treu ist und durch so etwas kann Gott einen gebrauchen, um andere Leute zu erreichen. Es ließ mich auch an die Reformatoren denken, was sie durchmachten. Sie wussten nicht einmal
die ganze Wahrheit. Sie hatten Bruchstücke vom Licht.
Ja, manche starben für Gottes Namen. Da gibt es so einen wunderbaren Abschnitt im großen Kampf, dass ihr Blut die Saat wachsen ließ, die wir jetzt ernten. Manchmal wissen wir gar nicht, ob das etwas ist, was andere erreichen kann. Die Prüfungen und Not, die man durchmacht, es ist schwer. Aber wenn man es durchsteht, kann man Zeugnis geben, wie wunderbar und groß Gott ist. Es erinnert mich auch an den Vers in Offenbarung, in dem steht, dass sie überwanden und Zeugnis gaben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerade durcheinander bringe. Sie überwanden, indem sie ihr Zeugnis gaben. Und Gott hat uns diese Kraft gegeben, zu überwinden. Er würde nie etwas in unseren Lebensweg setzen oder zulassen, von dem er weiß, dass es uns zerbrechen würde. Nein, er lässt es zu, aber er gibt uns die Kraft, es zu überwinden. Es ist immer noch unsere Entscheidung, das Gute darin oder als dessen Resultat zu sehen, oder das Schlechte.
Ja, deine Geschichte ist so inspirierend. Es hätte für dich so viele Zeiten oder Gründe gegeben, dich von Gott abzuwenden, wegen diesem oder jenem, was passierte.
Ja, und den Glauben zu verlieren.
Ja, und den Glauben zu verlieren. Aber du hast ihn nicht verloren, dich nicht abgewandt, sondern du bist von diesem Punkt an noch gewachsen. Und jetzt ist deine Beziehung zu Gott tiefer und enger. Es ist so erstaunlich.
Ja, das ist es. Ich denke, es war eine wirklich harte Zeit. Das jetzt alles nochmal durchzugehen. Aber wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich es nochmal durchmachen. Denn es rettete mich geistlich. Ich war nicht verloren, aber es rettete mich geistlich. Ich sah mehr von dem Bild. Ich sah das ganze Bild, wer der Gott ist, dem wir dienen. Und auch, was für ein persönlicher Gott er ist. Er sorgt sich so um uns. Er möchte uns nicht leiden sehen. Sich einfach daran festzuhalten, dass Gott da ist. Er kann das Ende vom Anfang her sehen. Warum sollten wir also, wir können nur diese Situation sehen, in der wir uns befinden. Wir können nur sehen, dass dies und das falsch läuft, aber Gott kann den ganzen Ablauf sehen, warum das geschehen muss, damit etwas anderes Gestalt annehmen kann.
Ja,
und an unsere Zuschauer da draußen, wenn irgendjemand gerade Nöte und schwierige Zeiten erlebt, verliert die Hoffnung nicht. Verliert den Glauben an Gott nicht. Er ist bei dir, er ist für dich da.
Ja, dieses Zeugnis ist unglaublich. Es gibt Leute mit ganz unterschiedlichen Nöten und Bedürfnissen. Und jedes Zeugnis erreicht eine andere Zuhörerschaft. Ja, ich bin sehr dankbar, dass du heute hier bist und über deine Schwierigkeiten und Kämpfe im Leben gesprochen hast. Vielen Dank dafür.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Gern.
Ja, danke, dass du es geteilt hast.
Gern.
Sollen wir mit einem Gebet abschließen? Himmlischer Vater, was für eine Reise. Es war wirklich interessant zu hören, wie du diese junge Dame durch so viele Prüfungen geführt hast. Und sie ist treu geblieben, Herr. Und du hast sie für ihren Glauben belohnt. Denn du möchtest das Beste für uns, Herr. Und mein Gebet ist, dass wir alle unsere Ausweglosigkeit verstehen und uns auf dich verlassen, dass du uns durch unser Leben führst, dass du uns durch alles führst, womit wir fertig werden müssen und was wir in unserem Leben tun müssen. Herr, nochmals danke und bitte vermehre unseren Glauben. Herr, vermehre ihn so, dass wir besser dran sind, denn du möchtest für uns das Beste. Herr, ich bete das alles in deinem lieben Namen. Amen.
All of this in your loving name. Amen.